Buonasera a tutti, herzlich willkommen. All diejenigen, die zu uns gestoßen sind, und noch einmal freue ich mich, begrüßen zu dürfen, diejenigen, die schon seit einigen Stunden hier sehr intensiv das Thema Populismus abarbeiten und bearbeiten. Ich habe das Vergnügen, die Referentin des heutigen Abends vorzustellen, Frau Karin Priester, emeritierte Politikwissenschaftlerin oder sagen wir mal Lehrstuhlinhaberin für politische Soziologie an der Universität Münster. Bei der Vorbereitung dieser Tagung, ich habe das auch noch mal ganz im persönlichen Gespräch mit Frau Priester kurz angesprochen, oder sie hat das angesprochen, ist uns aufgefallen, wie männlich die Populismus-Forscher-Szene dominiert ist. Also das ist kein böser Wille, dass sie auf der Referentenliste vor allen Dingen Männer finden. Wir haben hier einen dezidierten Kontrapunkt gesetzt, oder nicht nur Kontrapunkt, sondern eine Ergänzung oder ein, wie soll man sagen, auch noch eine andere Gender-Perspektive in Anführungszeichen hineingebracht. Und das hat aber nichts mit Political Correctness zu tun, sondern mit der Kompetenz natürlich und der Expertise von Frau Priester. Es gibt, glaube ich, zurzeit im deutschen Sprachraum nur wenige, die sich über so lange Zeit und so intensiv mit diesem Thema Populismus in vergleichender, systematisch und auch theoretisch orientierter Perspektive beschäftigen und beschäftigt haben. Sie ist die optimale Kandidatin, das Phänomen sozusagen phänomenologisch zu kartografieren und zu typisieren. Das wird eine ihrer Aufgaben, denke ich, heute Abend sein, und auch uns auf die Sprünge zu helfen in dieser nicht leichten Situation bei einem Begriff, der oszilliert zwischen analytischem Konzept und politischem Schlagwort. Sie zeichnet, wenn ich schon dieses leidige Gender-Thema noch weiter ausbreiten darf, so gehört sie in ihrer Generation sicher zu den wenigen Frauen, die einen Lehrstuhl in der Politikwissenschaft 1980 in ihrem Fall übernommen haben. Und was sie noch mehr dadurch noch mehr hervorhebt, sie hat eine Doppelqualifikation, wenn man ihre Qualifikationsarbeiten sich anschaut, mit einer starken Italien-Ausrichtung. Also sperriger hätte man sich nicht verhalten können, vermute ich damals, dass man sich auf Italien so weit ausrichtet. Und das heißt aber auch, dass sie heute Abend mit ihrer Reise nach Rom ein Stück weit vielleicht an ihre wissenschaftlichen Anfänge zurückkommt oder vielleicht auch zumindest geografisch. Ja, ich weiß, dass es nicht Rom war, aber ich sage jetzt einfach Italien, dass sie hier wieder ankommt. Einen Römer werde ich aber doch gleich nennen, der etwas mit Ihnen zu tun oder mit dem Sie etwas zu tun haben. Nach einem Studium der Romanistik, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaften in Köln, Aix-en-Provence, Berlin und Florenz schrieb Frau Priester ihre Dissertation im Fach Geschichte zu den ökonomischen und ideologischen Grundlagen des italienischen Faschismus. Soweit ich verstanden habe, eine Analyse in der Tradition oder in der Perspektive der marxistischen Faschismuserklärung, die sie dann sozusagen auf die, wenn man das so sagen darf, andere Seite geführt haben mag. Das Thema ihrer in Marburg geschriebenen Habilitation, in dem sie eben Italien treu blieb, war eine Untersuchung des Staatsdenkens des italienischen Marxismus. Und da kommen wir doch ein bisschen auf Rom, bezogen auf Antonio Gramsci, der zumindest hier begraben liegt. Die Cenere, das ich, ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber auf Galvano della Volpe, der hier lange Jahre, glaube ich, auch wenn er aus Imola stammte, in Rom gewirkt hat. Er war ein vielleicht heute nicht mehr sehr namhafter, aber einflussreicher marxistischer Theoretiker der Nachkriegszeit. Frau Priester hat sich im Laufe ihrer langen Wissenschaftlerinnenkarriere, sie lehrte zwischen 1980 und 2007 in Münster politische Soziologie, wie ich bereits erwähnt habe, einem breiten Themenspektrum zugewandt, Bücher etwa zum Eurokommunismus, zum Rassismus veröffentlicht, aber auch Biografien von Mary Shelley und Mary Wollstonecraft. Das fand ich durchaus spannend. In den letzten 10 Jahren, kann man wohl sagen, sind ihre dominanten Themen der Populismus in seinen linken und rechten Spielarten sowie der Rechtsextremismus. Im Namen der Organisatoren danke ich Frau Priester sehr herzlich, dass sie bereit war, diesen Abendvortrag zu übernehmen, und bin gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte schön.
Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mein Jackett ausziehen. Ist das politisch korrekt? Ja? So. So, meine Damen und Herren, mein Vortrag oder meine Aufgabe heute Abend ist es, eine Analyse, eine Einschätzung und einen Überblick über Populismus in Europa zu geben. Und ich habe für mich mein eigenes Exemplar gleich mit Rechtspopulismus überschrieben. Die Karriere des Populismusbegriffs begann vor rund 20 Jahren mit dem Ende der Systemauseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. In der Öffentlichkeit wird der Begriff negativ und polemisch verwendet. Sieht man von den kurzlebigen Parteien der zweiten Nachkriegszeit, dem französischen Pujadismus und der italienischen Jedermannspartei, dem Fronte dell'Uomo Qualunque, ab, begann die Welle rechtspopulistischer Parteigründungen in den 70er Jahren, zu denen in den 90er Jahren weitere hinzugetreten sind. Populismus bezeichnet eine Form von rechtem oder linkem Protesthandeln, das mit den Kategorien des 20. Jahrhunderts, nämlich Faschismus oder Sozialismus, nicht erfasst werden kann. Das ist meine These. Der Populismus vertritt nämlich nur eine dünne Ideologie. Er tritt personalisierend, moralisierend und vergangenheitsorientiert auf. In Europa erscheint der Populismus vorwiegend als rechtes Phänomen und besetzt den Raum zwischen dem bürgerlichen Mainstream und dem Rechtsextremismus, ist aber mit diesem nicht gleichzusetzen. Die Gefahr, die vom Rechtspopulismus ausgeht, ist eine neue Form von Autoritarismus durch Abbau und Unterminierung rechtsstaatlicher Strukturen, deutlich etwa in Italien unter Silvio Berlusconi und bis heute in Ungarn unter Viktor Orban. Mein Vortrag ist jetzt folgendermaßen aufgebaut. Im ersten Teil werde ich allgemeine Definitionen und Bestimmungsmerkmale aufzeigen. Im zweiten Teil werde ich eine bestimmte Typologie rechter, also rechtspopulistischer Parteien in Europa Ihnen vorstellen. Und im dritten Teil gehe ich dann auf die Gründe auf 3 Ebenen, auf makrostruktureller, auf einer mittleren und auf einer mikrostrukturellen Ebene ein. Ich komme also jetzt als erstes zum Populismus als Protestbewegung. Populismus ist in Reinform so gut wie nie vorhanden. Er ist selten, kurzlebig und ambivalent. Er tritt nur als ein Punkt Protestbewegung auf und artikuliert einen Missstand, der vom Establishment nicht aufgegriffen wird. Populismus fungiert daher auch als Agenda-Setter, der auch durchaus Reformimpulse auslösen und vor allem verkrustete Strukturen aufbrechen kann. Er lebt von einer moralisierenden oder moralistischen Anti-Haltung, misstraut den institutionellen Mechanismen der politischen Willensartikulation durch Parteien und Parlamente und orientiert sich an einer rückwärtsgewandten Utopie, einem goldenen Zeitalter, das nicht eingelöst worden sei. Dieses Syndrom des Betrugs am Volk ist ein allgemeines konstitutives Merkmal von Populismus. Diese populistischen Protestbewegungen haben aber nur eine sehr kurze Haltbarkeitsdauer, weil sie erstens programmatische Festlegungen und verbindliche Organisationsformen ablehnen, zweitens, weil die emotionalen Impulse wie Empörung, Wut, Elan, Enthusiasmus und so weiter rasch nachlassen und weil drittens der Spontaneismus nicht ausreicht, um eine Bewegung auf Dauer zu stellen. Nur in dieser Entstehungsphase, also im Status nascendi, ist Populismus transversal. Das heißt, er richtet sich noch nicht nach der Rechts-Links-Achse aus, sondern steht quer dazu. Es geht ihm primär um das Aufbrechen verkrusteter, verfestigter Strukturen und erst sekundär um programmatische Ziele. Die Phase dieses Status nascendi ist aber nur von sehr kurzer Dauer. Entweder geht diese Bewegung dann, wie zum Beispiel die Occupy Wall Street Bewegung oder die spanischen Indignados, entweder gehen diese Bewegungen rasch unter oder sie werden von hegemoniefähigen Parteien absorbiert. Die dritte Möglichkeit ist ihre Institutionalisierung in einer eigenen Partei, die auch auf Vorgängerparteien zurückgreifen kann, wie zum Beispiel die Finnen, die nennen sich die Finnen, also ist nicht das Volk, sondern die Partei gemeint, vormals die wahren Finnen. Vielleicht haben Sie Zweifel bekommen, ob sie wirklich die wahren Finnen sind, nennen sich jedenfalls jetzt nur noch die Finnen, also die aus einer populistischen Bauernpartei hervorgegangen sind. Wenn diese Institutionalisierung einsetzt, dann schlägt Protest, häufig übrigens ursächlich Steuerprotest, schlägt Protest Wurzeln und bündelt singulären, monothematischen Unmut unter einem gemeinsamen Generalnenner. In der Regel ist es heute die Globalisierung als Angriff auf die nationale oder ethnische oder regionale Identität. Was sind nun die Bestimmungsmerkmale des Rechtspopulismus? Nach dem Ende der ideologischen Großerzählungen des 20. Jahrhunderts vertritt auch der Rechtspopulismus keine totalisierende Ideologie mehr. Vielmehr ist er ein kontextuelles Phänomen, das unter wechselnden Handlungsbedingungen auftritt, sich aber von einem roten Faden leiten lässt, nämlich dem Widerstand gegen identitätsbedrohende Modernisierungsschübe. Er ist ein relationales Phänomen, der steht also immer in Relation zu etwas anderem, nämlich vor allem zum Elitenhandeln und zu dem, was Kaas Mödde den Zeitgeist genannt hat. Diese Aspekte, also Relationalität und Kontextualität, bewirken eine ausgeprägte Wendigkeit und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Rechtspopulismus. Es kommt weniger auf die Inhalte seiner Deutungsmuster an, sondern auf deren Stoßrichtung. Und das hat Jon Abts ja schon heute gesagt, nämlich die Polarisierung zwischen wir und den anderen. Polarisierung ist eine Form der politischen Praxis und keine bloße Technik. Das wird oft mit Technik verwechselt. Also es ist kein Kommunikations- oder Mobilisierungsstil oder eine bestimmte Mobilisierungstechnik, sondern Polarisierung beruht auf einer bestimmten Realitätswahrnehmung und teilt die Welt manichäisch nach Gut und Böse ein. Hier das gute Volk, dort die korrupten Eliten. Dieses populistische Syndrom ist aus sich heraus, wie ich schon sagte, nicht politikfähig und daher auf Anleihen aus anderen politischen Traditionen angewiesen oder es wird von diesen absorbiert. Wie nun diese Anleihen miteinander kombiniert werden, ist historisch kontingent und kann eine eher rechte oder auch eine eher linke Richtung einschlagen, je nachdem, ob das populistische Wir primär als ethnokulturell homogenes Volk oder primär als unterprivilegierte soziale Gruppierung in Erscheinung tritt. Es gibt Stimmen, die den Rechtspopulismus nur für eine taktisch motivierte Verhüllungsstrategie des älteren Rechtsextremismus der Nachkriegszeit halten. Ausgehend vom französischen Front National habe sich der Rechtsextremismus lediglich ein nationalpopulistisches Mäntelchen oder ein nationalpopulistisches Image zugelegt. Und das habe dann auf andere Parteien übergesprungen, habe diese angesteckt, wie Rüttgren das ausdrücklich nennt, die ihm dann als Spin-off-Partys oder als Ablegerparteien gefolgt seien. Ich bin gegen diese These. Auch wenn der Front National zweifellos großen Einfluss auf den Vlaams Belang zum Beispiel ausgeübt hat, so haben sich andere rechtspopulistische Parteien stets von ihm abgegrenzt. Vom Rechtspopulismus lediglich als diskursiv verjüngtem Ableger des französischen Front National kann daher meines Erachtens keine Rede sein. Denn gleichzeitig mit dem Front National in den 70er Jahren, das ist ja eine Gründung aus den 70er Jahren, entstanden ebenfalls schon damals in den 70er Jahren die norwegischen, die dänischen und die schweizerischen rechtspopulistischen Parteien, die aus dem freisinnigen, liberalen Lager hervorgegangen sind und ganz andere Wurzeln haben als der Front National. Ich möchte jetzt ein Phänomen ansprechen, was ich mit einer Zwischenüberschrift den Rechtspopulismus der zweiten Generation nenne. Wenn also überhaupt von einem Epizentrum des heutigen Rechtspopulismus die Rede sein kann, dann liegt er in den Niederlanden und nicht in Frankreich. Die Niederlande können als Avantgarde einer zweiten Generation rechtspopulistischer Parteien gelten. Ihnen fehlen der radikale Nationalismus, der rassistische Biologismus und die Homophobie, die ältere Parteien wie den Front National, den Vlaams Belang, die Lega Nord oder die FPÖ teilweise immer noch kennzeichnen. Vor dem Hintergrund des Individualisierungsschubs der westlichen Gesellschaften seit den 60er, 70er Jahren mischen Rechtspopulisten der zweiten Generation ihren Diskursen viel stärker liberale Elemente bei und sind, wie ich schon sagte, teilweise ja aus liberalen Parteien hervorgegangen. Der Niederländer Pim Fortuyn war der Initiator des heute vorherrschenden hybridisierten Rechtspopulismus. Er distanzierte sich von dem ideologisch kohärenten Rechtsextremismus mit seinem autoritären, anti-individualistischen, antiliberalen und anti-universalistischen Weltbild. Dieser Rechtspopulismus der zweiten Generation setzte Mitte der 1990er Jahre ein, verstärkt durch die islamistischen Attentate vom 11. September 2001 trat Fortuyn mit einem neuen Paradigma auf. Er war der Erste, der den Anti-Islamismus politikfähig gemacht hat und mit soziokulturell progressiven Werten, nämlich Anerkennung sexueller Devianz, Gleichstellung der Geschlechter, Meinungsfreiheit, Pluralismus und so weiter, verknüpft hat. Sein neues Feindbild fand erst nach und nach Eingang in Parteien und Denkzirkel der älteren Generation und ist dort teilweise bis heute umstritten. Schon das Phänomen Fortuyn hat nun die Frage aufgeworfen, ob es sich hier um einen abweichenden Fall oder um den Beginn von etwas Neuem handelte. Fortuyn war weder ein überzeugter Nationalist, noch verteidigte er traditionell autoritäre Werte. Auch sein Nachfolger Geert Wilders tritt weder forciert nationalistisch noch antiamerikanisch auf. Antisemitisch sowieso nicht, er ist ein großer Freund Israels. Das Vorbild von Geert Wilders ist, wie er selbst sagt, nicht Jean-Marie Le Pen, sondern Margaret Thatcher. Auf diskursiver Ebene zeichnet sich im heutigen Rechtspopulismus also eine auffällige Verschiebung von den älteren Leitideen Nation, Hierarchie, Autorität hin zu den neuen Leitideen Freiheit, freiheitlich ab. Diese Parteien nennen sich freiheitliche Parteien Europas und grenzen sich sowohl von den mittelosteuropäischen populistischen Parteien als auch vom Rechtsextremismus ab. Für den Rechtspopulismus der zweiten Generation finden Konflikte nicht mehr zwischen Nationen, sondern zwischen Kulturen statt. Soziale Konflikte werden kulturalistisch in kulturelle Differenzen aufgelöst. Dieser neue Identitätspopulismus tritt daher vor allem als Kulturkampf auf. Ich komme nun zu meinem zweiten großen Block, nämlich der Typologisierung verschiedener europäischer populistischer Parteien. Rechtspopulismus ist vor allem exkludierender Anti-Establishment-Protest. Die Vielfalt der Erscheinungsformen von Populismus generell und von Rechtspopulismus in Europa hat zu unterschiedlichen Typenbildungen geführt. In der neueren Populismusforschung wird nach den Kriterien Inklusion und Exklusion unterschieden. Linker Populismus, etwa der venezolanische Chavismo, strebt die Inklusion, also den Einschluss der bisher aus dem politischen, sozialen und ökonomischen System Ausgeschlossenen an. Er unterscheidet sich aber vom europäischen Rechts- und Sozialstaat durch seinen Klientelismus und den Aufbau von Parallelstrukturen, die eine direkte, persönliche Bindung des Führers, des Leaders an das Volk herstellen. Rechtspopulismus ist dagegen exkludierend, also ausschließend. Er fordert politische und soziale Teilhaberechte ausschließlich für die autochthone Bevölkerung, gemäß den Slogans »Das eigene Volk zuerst«, das hat der Vlaams Belang propagiert, oder »Les Français d'abord«, die Franzosen zuerst, ein Slogan des Front National. Préférence nationale, nationale Präferenz, lautet das Schlüsselwort, mit dem der Identitätspopulismus in Westeuropa, Immigranten oder Asylsuchende in Mittelosteuropa, vor allem in Ungarn, ethnische Minderheiten auszuschließen sucht. Dieses Grundmerkmal der Exklusion zeigt sich bei allen rechtspopulistischen Parteien, auch wenn sie sich auf programmatischer Ebene teilweise erheblich unterscheiden. Und es ist ja nicht kein Zufall, dass sie zum Beispiel auf der Ebene der EU keine gemeinsame Fraktion bisher zustande gebracht haben. So, ich komme jetzt zu den Typen des Rechtspopulismus. Im Folgenden versuche ich also, die Vielfalt rechtspopulistischer Parteien nach Typen zu ordnen. Typen sind Konstrukte, die eine gedankliche Ordnung in eine Fülle empirischer Erscheinungen bringen sollen. Empirisch treten sie daher nie in Reinform auf und schließen Überlappungen, Überschneidungen, ausfransende Ränder oder Grenzfälle nicht aus. Typenbildung hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile liegen in ihrer heuristischen Ordnungsfunktion, die Nachteile in der Fixierung auf eine statische Reinform, die sich gerade bei der Analyse dieses chamäleonhaften, flexiblen Rechtspopulismus als hinderlich erweist. Dennoch habe ich mich für eine Typenbildung entschieden. Für Europa glaube ich, dass man zwei rechtspopulistische Grundtypen und jeweils einen Untertyp unterscheiden kann. Erstens den ethnonationalistischen Typ, zum Beispiel die Finnen, also wie gesagt die Partei, die Finnen, die FPÖ, die österreichische FPÖ, der Front National und die ungarische Fidesz mit einem ethno-regionalistischen Untertyp, beispielsweise Lega Nord oder Vlaams Belang. Zweitens der nationalliberale Typ, zum Beispiel die niederländische PVV, also die Partei für die Freiheit, die Schweizer SVP, die norwegische Fortschrittspartei oder auch Berlusconis Sammlungspartei Volk der Freiheit. Mit einem Untertyp, den ich den libertären Untertyp genannt habe. Die libertäre Strömung, beispielsweise innerhalb der Tea Party-Bewegung in den USA oder teilweise auch in Beppe Grillos Bewegung der Fünf Sterne. Die Programmatiken dieser Typen, dieser Parteien, die ich bestimmten Typen zugeordnet habe, sind, wie ich schon sagte, teilweise sehr unterschiedlich. Und ich habe sie daher versucht, nach ihren Mischungen zu unterscheiden. Mischungen auf, also ihren Aussagen, ihren Programmatiken auf der sozioökonomischen Achse, also sind sie mehr für Markt oder mehr für Staat, und auf der soziokulturellen Achse, sind sie also mehr liberal oder mehr konservativ in kultureller Hinsicht. Für die Zusammenfassung dieser Grundtypen und ihrer Untertypen unter dem Begriff Rechtspopulismus spricht erstens, meiner Meinung nach, die historische Herkunft dieser Parteien, die mit Ausnahme des Front National und des Vlaams Belang nicht aus der Familie des Faschismus oder aus dem älteren Rechtsextremismus hervorgegangen sind. Zweitens spricht dafür ihre ideologisch dünne Morphologie. Drittens ihr antiautoritärer Protest gegen Bevormundung, wie sie es nennen, nämlich Bevormundung durch die Eliten, Bevormundung eines erwachsenen, mündigen Volkes, was von bösen Eliten bevormundet werde. Und schließlich spricht dafür ihre programmatische Hybridisierung, also Mischung, oder man kann es auch sagen, ihre Bricolage, ihr Zusammenbasteln aus unterschiedlichen politischen Familien. Es ist zum Beispiel interessant, dass der ja nach wie vor bestehende Rechtsextremismus, also beispielsweise in Deutschland die NPD, dass dieser nach wie vor bestehende Rechtsextremismus eine Familienähnlichkeit mit dem Rechtspopulismus entschieden ablehnt. Die wollen mit denen gar nichts zu tun haben. Und ich denke, da haben Sie recht. Sie sehen, dass das eigentlich eine ganz andere politische Familie ist. Lassen Sie mich nun zum ersten Typ kommen, dem ethnonationalistischen Typ. Das gemeinsame Merkmal dieses Typus ist selbstverständlich der Ethnonationalismus. Das heißt, das Volk wird als ethnisch-kulturelle Abstammungsgemeinschaft verstanden. Dabei kann man wieder eine weiche, eine defensive und eine harte, aggressive Variante unterscheiden, was ich auch wieder an zwei Beispielen verdeutlichen möchte, an einem westeuropäischen und einem mittelosteuropäischen Fall, nämlich an den Finnen und an der ungarischen Fidesz. Zuerst zu den Finnen, wie gesagt, vormals die wahren Finnen. Diese Partei besteht schon seit 1995, ist aber erst 2011 zur drittstärksten Partei Finnlands aufgestiegen. Sie gehört, wie ich finde, zur weichen Variante dieses ethnonationalistischen Typs und artikuliert einen starken Anti-Eliten- und Anti-Establishment-Protest, aber keinen Systemprotest. Sie verteidigt den finnischen Sozialstaat und steht mit ihrer Forderung nach Steuererhöhung für Besserverdienende, Steuererleichterung für Geringverdienende sowie Förderung des kleinen Mittelstandes und kleiner Familienbetriebe sozioökonomisch links des politischen Zentrums. Unter Führung von Timo Soini, einem konvertierten Katholiken, vertritt sie eine christlich-soziale, aber keine sozialistische Position. In soziokultureller Hinsicht dominiert dagegen ein rechts des Zentrums angesiedelte konservative Wertorientierung, nämlich Verteidigung traditioneller Familienwerte, Homophobie, Ablehnung der sogenannten permissiven Gesellschaft, Bekämpfung von Drogenkonsum, Erhöhung der Alkoholsteuer und so weiter. Die Finnen, also immer die, lehnen die Immigration nicht grundsätzlich ab, sondern fordern eine, wie sie sagen, verantwortungsvolle Einwanderungspolitik und eine Assimilierung an das sogenannte Finnentum, sind aber weniger fremdenfeindlich als etwa die Dänische Volkspartei oder die FPÖ. Die politische Formel dieser Finnen beruht also auf einer Mischung, auf einer Hybridisierung von sozioökonomisch linken, christlich-sozialen und soziokulturell rechten, konservativen Positionen. Der zweite Fall, der Rechtspopulismus in Ungarn. Der ungarische Rechtspopulismus gehört zur harten Variante dieses Typs. Er greift den Verfassungsrahmen und fundamentale rechtsstaatliche Prinzipien an. Zu den Besonderheiten des ungarischen Rechtspopulismus gehört ein starker historischer Rückwärtsbezug, der seinen Ursprung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat und zu einem Irredentismus geführt hat, das heißt zur Wiedervereinigung der ethnisch-sprachlichen Magyaren und die Wiederherstellung ihrer Vormachtstellung im Karpatenbecken. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte, wie Historiker wissen, aber vielleicht nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen, hatte Ungarn 1920 im Vertrag von Trianon zwei Drittel seines Territoriums abtreten müssen. Rund 2,4 Millionen, das heißt knapp ein Viertel Magyaren, leben seither in Nachbarländern, mehrheitlich in Rumänien. Diese historische Ausgangslage ist eine der Hauptursachen für die Brisanz der sogenannten nationalen Frage in Ungarn. Die seit 2010 regierende Fidesz ist auf der Ebene der Europäischen Union Mitglied der christlich-konservativen Fraktion der europäischen Volksparteien. Das hat sie bisher davor bewahrt, als rechtsradikal oder als rechtspopulistisch ausgegrenzt zu werden. Zumal rechts von ihr, wie Sie vielleicht wissen, ja eine äußerst florierende rechtsextreme Partei, nämlich die Partei Jobbik, großen Zulauf hat. Diese Fidesz ist in den 80er Jahren als liberale Partei gegründet worden, entwickelte sich aber unter dem Vorsitz von Viktor Orban zu einer ethnonationalistischen Partei. Sie propagiert das, was sie eine nationale Revolution nennt, im Namen von Arbeit, Familie, Ordnung, Gesundheit und mobilisiert den ungarischen Nationalismus. Vor allem Orbáns Angriff auf den Rechtsstaat durch Beschneidung der Befugnisse des Verfassungsgerichtshofs oder ein restriktives Mediengesetz löst Besorgnisse über eine sogenannte Putinisierung des Landes aus. Der populistische Anti-Establishment-Protest von Fidesz richtet sich pikanterweise gegen die linke Vorgängerregierung, der gegenüber Orbán sich als Mann aus dem Volke präsentiert. Diese bis 2010 amtierende Linksregierung, also sozialdemokratisch, unter dem Millionär Ferenc, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gyurcsány, bestand aus Technokraten und betrieb eine neoliberale Austeritätspolitik und Sparpolitik im Interesse multinationaler Konzerne. Sie war durch Korruption und Klientelismus moralisch völlig diskreditiert. Auch wenn Viktor Orbán in Silvio Berlusconi sein großes Vorbild sieht, unterscheidet sich seine Politik doch von der des Italieners. Orbáns Fidesz propagiert einen revanchistischen Nationalismus und mobilisiert dazu das Trauma von Trianon. Die politische Formel der Fidesz beruht auf einer ganz eigentümlichen Kombination, nämlich auf sozioökonomischer Ebene, auf Liberalismus, neoliberale Austeritätspolitik, Abbau der Staatsverschuldung, Flat Tax und so weiter, aber gepaart mit protektionistischen Elementen, auf soziokultureller Ebene dagegen striktester Konservatismus und irredentistischer Nationalismus. Ich komme nun zu den beiden Untertypen, den ethno-regionalistischen Untertypen, zu denen ich den Vlaams Belang und die Lega Nord zähle. Der Vlaams Belang beruft sich auf die ethnisch-sprachliche Identität der Vlamen innerhalb des zweisprachigen Nationalstaats Belgien. Die Lega Nord, zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie es heute noch tut, auf die keltische Abkunft der Norditaliener. Hintergrund für beide Parteien ist die Spaltung ihrer Länder in zwei unterschiedlich prosperierende Landesteile, die lange historische Wurzeln hat. In Belgien die ökonomische Vorherrschaft der frankophonen Wallonen gegenüber den Flamen, vor allem in der Phase der Industrialisierung. In Italien vor allem das Scheitern des Entwicklungsmodells für die südlichen Landesteile. Trotz hoher Transferzahlungen aus dem Norden haben diese süditalienischen Regionen ihren endemischen Klientelismus und die organisierte Kriminalität nicht überwunden. Auch nach über 50 Jahren ist es zu keiner Angleichung der Lebensverhältnisse gekommen. Belgien und Italien sind überdies späte Nationalstaatsbildungen aus dem 19. Jahrhundert, in denen sich der Anti-Establishment-Protest auch mit separatistischen Tendenzen verbindet. Die politische Formel beider Parteien beruht auf sozioökonomischem Liberalismus und soziomoralischem Konservatismus. Ich komme nun zum nationalliberalen Typ. Zum Beispiel der dänischen Volkspartei fehlt, das ist ein Merkmal dieses Typus, Der soziokulturelle Autoritarismus, die sind relativ liberal in der Familienpolitik, in der Geschlechterpolitik und so weiter. Bei den niederländischen Parteien List Pim Fortuyn und Geert Wilders Partei für die Freiheit fehlt zusätzlich der Nationalismus. Mit dem ethnonationalistischen Typus teilen sie aber das Merkmal der Exklusion. Beide Varianten und ihre Untertypen sind exkludierend. Der ethnonationalistische Typ schließt Minderheiten nach ethnischen Kriterien aus, zum Beispiel die Roma in Ungarn. Der nationalliberale nach kulturellen Kriterien, vor allem Muslime. Es ist klar, in der Realität vermischen sich kulturelle Exklusion mit ethnischer Stigmatisierung. Ich gehe ganz kurz jetzt auf die norwegische Fortschrittspartei und auf die niederländische Partei für die Freiheit ein. Die Fremskrittspartei, wie sie sich nennt, ist 1973 schon, also in den 70er Jahren, aus einer Anti-Steuer-Partei hervorgegangen und kann als weiche Variante dieses nationalliberalen Typs gelten. Kars Mydde schließt sie beispielsweise aus der populistisch rechtsradikalen Parteifamilie aus und bezeichnet sie als neoliberal populistisch. Auch ein norwegischer Autor, Björklund, hält die Fortschrittspartei nicht für extrem. Sie selbst definiert sich als klassisch liberal. Ihren größten Wahlsieg erzielte sie 2009 mit fast 23% der Stimmen und lag bei den Wahlen von 2013 immerhin noch bei 16,3%. Wie lautet nun die politische Formel dieser Partei? Oder wie mischt sie? Ihre politische Formel beruht auf der Hybridisierung von Wirtschaftsliberalismus, zum Beispiel Ablehnung der keynesianischen Steuerungspolitik und des skandinavischen Wohlfahrtsstaates, Steuersenkung, Privatisierung, Bürokratieabbau einerseits und soziokulturellem Konservatismus andererseits, nämlich Bekenntnis zur christlich-abendländischen Tradition, Ablehnung von Abtreibung und Homo-Ehe. Ich komme nun zur niederländischen Partei für die Freiheit. Geert Wilders PVP steht, wie aus meiner Sicht, für die harte, aggressive Variante dieses Typs. Wie schon Fortuyn geht auch Wilders von einer Kulturkreistheorie aus und polarisiert zwischen dem westlich-liberalen und dem islamisch-totalitären Kulturkreis. Auch für Parteien dieses nationalliberalen Typus ist die Identitätsfrage zentral. Aber sie bestimmen Identität nicht mehr als biokulturelles Amalgam, sondern transnational kulturell. Ihnen geht es nicht mehr um den Partikularismus des Finnentums, des Magyarentums oder des Padaniertums, sondern um die Freiheit des Westens gegen seine Feinde. Wilders ist aus der konservativ-liberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie hervorgegangen und geriet ab 2002 unter den Einfluss des US-amerikanischen Neokonservatismus. Das Erfolgsrezept dieses vermeintlichen Außenseiters, der wie kein anderer aus meiner Sicht die zweite Generation des westeuropäischen Rechtspopulismus verkörpert, beruht auf einer Paradoxie. Diese Paradoxie kann man auch eine linksliberale Rechte nennen. In gewissem Umfang hat auch die Vorsitzende des Front National, Marine Le Pen, diese Neuausrichtung für sich entdeckt und sich hier angeschlossen und kämpft, wie man weiß, bisher recht erfolgreich für das, was sie die Entdämonisierung des Front National nennt. Wilders bestimmt Identität weder ethnopluralistisch noch nationalistisch, sondern kulturell als westlich-liberale Wertegemeinschaft. Darin liegt das Neue, wie ich finde, dieses Rechtspopulismus der zweiten Generation. Die rasche Verbreitung des Anti-Islamismus als Leitmotiv in allen westeuropäisch-rechtspopulistischen Parteien zeigt, dass Fortuyn und Wilders gemessen am Nationalpopulismus der 70er oder 80er Jahre zwar Außenseiter sind, zugleich aber Vorreiter eines neuen Rechtspopulismus des 21. Jahrhunderts. Dieser setzt auf den Individualismus, auf eine positive Einstellung zu den Emanzipationsbewegungen und zur partizipatorischen Revolution, wie Wilders das nennt, die partizipatorische Revolution, die er begrüßt, nämlich des letzten Jahrhunderts. Wie lautet nun die politische Formel der PVV? Sozioökonomisch vertritt sie eine eher linke, nämlich sozialstaatliche Linie, allerdings nur für die autochthone Bevölkerung. Von seinem ehemaligen neoliberalen Kurs ist Wilders abgerückt. Auch auf soziokultureller Ebene vertritt er eher linksliberale Positionen, nämlich das Recht auf Abtreibung, auf aktive Sterbehilfe, auf Embryonenselektion. Er verteidigt die feministischen und homosexuellen Emanzipationsbestrebungen des letzten Jahrhunderts. In ihrem Wahlprogramm lehnt die PVV die Massenimmigration mit der Begründung ab, sie sei eine Bedrohung für Juden und für Homosexuelle. Abschließend hierzu der libertäre Untertyp. Dieser neue nationale Individualismus, der ab etwa 2000 den westeuropäischen, nicht aber den mittelosteuropäischen Populismus zu prägen begann, hat in den USA eine ältere Tradition. Elitenkritik und Anti-Establishment-Protest sind dort nur sekundäre Merkmale eines primär antistaatlichen Protests. Der moderne Interventionsstaat, so ist die Begründung, betreibe eine systematische Entrechtung und elitäre Bevormundung freier Bürger. Das Ideal von Libertariern ist der frühliberale Nachtwächterstaat, der nicht in das freie Spiel der gesellschaftlichen Kräfte eingreifen dürfe. Das gute Volk sind die Rechtschaffenen und Tüchtigen. Die arroganten, expertokratischen Eliten stünden dagegen auf Seiten der Schmarotzer, ich kann immer nicht so viel Gymnastik mit den Fingern hier machen, also Schmarotzer, die nicht nur auf Kosten der Leistungsträger lebten, sondern vom Staat auch systematisch entmündigt würden. Der Staat, vertreten durch Bürokraten und Technokraten, gehe nicht nur verschwenderisch mit öffentlichen Mitteln um, sondern verteile sie auch an die Falschen, vor allem an die unproduktiven Schichten der Gesellschaft, an die unproduktive Sozialstaatsklientel. Libertäre sind radikale Individualisten und Marktliberale. Ihre Hauptfeinde sind Big Government und der umverteilende Wohlfahrts- oder Sozialstaat. Je mehr der europäische Rechtspopulismus, aber wählersoziologisch auch die sogenannten kleinen Leute aus der Unterschicht anspricht, desto mehr muss er sich zwangsläufig vom laissez-faire Liberalismus distanzieren und wieder auf den Sozialstaat setzen. Das ist vor allem bei der FPÖ, dem Vlaamsbelang, der Lega Nord und dem Front National der Fall. Marine Le Pen ist alles andere als eine ökonomische Liberale, sondern strikt protektionistisch, ja fast möchte ich sagen, für eine Autarkiepolitik und übernimmt teilweise Forderungen, die noch vor 20 Jahren von den linken Gewerkschaften gestellt worden sind. Diese Parteien haben sich nun seit den 1990er Jahren zunehmend unterschichtet und profitieren von der Abkehr, dem sogenannten De-Alignment ehemals linker Wähler von ihren Stammparteien. Ich komme nun abschließend zu den Gründen für den Aufstieg des Populismus in Europa. Bei den Gründen kann man drei Ebenen unterscheiden: eine makrostrukturelle Ebene, eine mesostrukturelle, also eine mittlere Ebene, und eine mikrostrukturelle Ebene. Auf makrostruktureller Ebene liegen die Hintergründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus in gesellschaftlichen Megatrends wie der Deindustrialisierung, der Tertiarisierung und der Entideologisierung der Volksparteien. Die zweite Generation von Rechtspopulisten reagiert auf den kulturellen Wandel seit den 1970er Jahren und greift die antiautoritären, antipaternalistischen Impulse jener Jahre auf. Sie polarisiert nicht mehr primär zwischen Volk und Eliten, sondern zwischen zwei Formen von Kulturessentialismus, dem islamischen und dem westlichen, und prangert die Eliten lediglich als Handlanger der kulturellen Überfremdung, wie sie es nennen, an. Ausgehend von Oswald Spenglers These von der Bedrohung des Abendlandes und vermittelt über Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen, prägt sie die Stoßrichtung des heutigen Rechtspopulismus. Auf meso- oder mittlerer mesostruktureller Ebene gilt die korporatistische Absprachenpolitik zwischen Staat, Gewerkschaften und Vertretern des Großkapitals, nicht dagegen des kleinen und mittleren Unternehmertums oder des Mittelstandes. Das ist Klientel des Rechtspopulismus. Also nur die Vertreter dieser Absprachenpolitik zwischen Staat, Gewerkschaften und Großkapital gilt als Humus für die Entstehung populistischer Antibewegungen. Auf Parteienebene kommt hinzu, Länder mit einer ausgeprägten Konsenskultur neigen dazu, politische Gegensätze in einem Machtkartell abzuschwächen. Diese Tendenzen, die in Begriffen wie Consociativismo oder Trasformismo in Italien, Versäulung in den Niederlanden und Belgien, Proporzsystem in Österreich oder Cohabitation in Frankreich zum Ausdruck kommen, provozieren den populistischen Protest gegen die politische Kaste, wie sie es nennen. Zu den mesostrukturellen mittleren Ebene Gründen für den Erfolg gehören ferner neue gesellschaftliche Trennlinien und der Wandel von materialistischen zu postmaterialistischen Wertorientierungen. Bis in die 1970er Jahre prägten vor allem ökonomische Bruchlinien oder Cleavages, wie man auch dazu sagt, ökonomische Bruchlinien die Präferenz für eine Partei. Inzwischen sind soziokulturelle Cleavages, zum Beispiel Homo-Ehe oder Abtreibung gegen traditionelle Familienwerte, hinzugetreten und die liegen zum Teil quer zu den ökonomischen Trennlinien. Das deckt sich nicht mehr unbedingt. Also man kann aus einer Arbeiterfamilie sein und trotzdem traditionelle Familienwerte vertreten und gegen Abtreibung und Homo-Ehe sein. Wenn nun Linksparteien, und das sind in Europa Sozialdemokraten, andere gibt es nicht mehr, wenn nun Linksparteien sich der neuen Mitte zuwenden und postmaterielle Werte gegenüber ökonomischen in den Vordergrund stellen, wenden sich Teile der unteren Segmente von diesen Parteien ab. Im Rechtspopulismus suchen sie ein Sprachrohr des kleinen Mannes. Diese Rechtswende beruht nicht immer auf ideologischer Überzeugung, sondern auf der Suche nach einem Vehikel für Protest gegen das abgeschottete Parteienestablishment und gegen materielle Verschlechterung wie Stagnation der Löhne, Prekarisierung, drohender Statusverlust durch Arbeitslosigkeit und so weiter. Der Rechtspopulismus reagiert, wie wir in den letzten Wochen haben wahrnehmen können, natürlich sehr stark auf die Immigration, aber nicht nur. Ebenso intensiv reagiert er auf eine Verteilungs- und eine Repräsentationskrise. In Deutschland zeigt sich die Entfremdung zwischen den Mainstream-Parteien, wie ich sie mal nennen möchte, und dem Volk in wachsender Wahlabstinenz, vor allem der unteren sozialen Segmente. Die gehen einfach nicht mehr wählen. Und warum gehen sie nicht mehr wählen? Das ist eine gute Frage, über die man vielleicht diskutieren sollte. Euroskeptische und oder immigrationskritische Protestbewegungen sind in Deutschland aber lange Zeit erfolglos geblieben oder sie haben sich aufgelöst. Erst seit Beginn der, jetzt habe ich tatsächlich hier Bandenkrise geschrieben, Bankenkrise muss es natürlich heißen, aber Banden passt auch. Bankenkrise 2008 haben sie wieder Aufwind bekommen und zur Gründung der Alternative für Deutschland AfD und der Protestbewegung Pegida geführt. Frank Decker, mein Kollege, den ich da vorne sehe, nennt für die relative Erfolglosigkeit rechtspopulistischer Parteien in Deutschland eine Reihe von Gründen. Nämlich erstens die immer noch starke Integrationsfähigkeit der CDU/CSU, dann die politische Kultur in Deutschland nach 1945, ferner die im Vergleich zu Frankreich beispielsweise insgesamt erfolgreiche Eingliederung der Zuwanderer, wo ich vielleicht Zweifel hätte. So dann als weiteres Merkmal die parteipolitische Zersplitterung des Rechtspopulismus. Das waren immer Kleinparteien, die kamen und gingen und aus ihnen wurde nichts Rechtes. Dann die Rolle der Massenmedien und nicht zuletzt die Rolle der Linkspartei bei der Kanalisierung elitenkritischer Tendenzen. Man könnte noch hinzufügen, die politische Elite in Deutschland, die Nachkriegselite, ist nicht gar so korrupt wie in Italien, ihre Rekrutierung nicht so elitär wie in Frankreich. Die Kartellisierung der Parteien ist nicht so weit fortgeschritten wie in Konkordanzdemokratien. Im Gegenteil, die deutsche Parteienlandschaft hat sich fragmentiert. Die öffentlichen Dienste, also Bürokratie, Verwaltung und so weiter, deren Ineffizienz in Italien den populistischen Protest stark beflügelt hat, diese öffentlichen Dienste sind in Deutschland vergleichsweise effizient, aber sie gelten, wie das Beispiel Stuttgart 21 gezeigt hat, als wenig bürgernah. Ich komme nun als letztes zur mikrostrukturellen Ebene und kann es hier relativ kurz machen. Auf dieser Ebene ist die Hegemoniekrise einer lange vorherrschenden Partei oder Parteienkonstellation eine günstige Voraussetzung für den Erfolg rechtspopulistischer Parteien. Der Niedergang der jahrzehntelangen, also fast 40 Jahre währenden Hegemonie der italienischen Christdemokraten korrelierte mit dem Aufstieg der Lega Nord Anfang der 90er Jahre. Das Ende der langen Vorherrschaft der SPD in Hamburg ging einher mit der kurzen Blüte der parteirechtsstaatliche Offensive, die heute vielleicht kaum noch jemand kennt, also das ist diese Schill-Partei gewesen. Das Ende der sozialdemokratischen Ära in den skandinavischen Ländern ging einher mit dem Aufstieg von Rechtspopulisten, vor allem in Norwegen und Dänemark. Und nicht zuletzt der Niedergang der sozialdemokratischen Hegemonie in Österreich ab Mitte der 80er Jahre korrelierte mit dem Erfolg der FPÖ damals noch unter Haider. Rechtspopulisten positionieren sich in hegemonialen Krisen als dritte, in Anführungsstrichen, als dritte unverbrauchte Kraft von homines novi, die vorgeben, sich vor allem in moralischer Hinsicht von den korrupten, verfilzten, intransparenten Eliten zu unterscheiden. Ich darf zur Zusammenfassung meiner Ergebnisse und zum Schluss kommen. Ich habe versucht, die These zu vertreten, dass der Rechtspopulismus sich von der alten Rechten durch Abkehr von einem geschlossenen Weltbild unterscheidet und auf der Hybridisierung von Zielvorstellungen aus ganz unterschiedlichen politischen Familien beruht. Also das kann sozioökonomisch eine liberale Position und soziokulturell eine ganz konservative Position sein. Die Bandbreite reicht auf der ökonomischen Ebene von Protektionismus und Staatsinterventionismus bis zu Privatisierung und neoliberaler Deregulierung, auf soziokultureller Ebene von stark konservativen bis hin zu linksliberalen Tendenzen. Die mitteleuropäischen Populismen sind generell stärker, die mittelosteuropäischen Populisten sind generell stärker nationalistisch ausgerichtet und vor allem die ungarische Fidesz autoritär. Bei den westeuropäischen rechtspopulistischen Parteien dominieren Euroskeptizismus, Immigrationskritik, Anti-Islamismus und die Verteidigung einer transnationalen, in Anführungsstrichen westlichen Wertegemeinschaft. Die FPÖ hat zum Beispiel das sogenannte wehrhafte Christentum entdeckt. Im Verlangen nach individueller Selbstbestimmung, ein Moment, was besonders stark in den Niederlanden bei der Lis Pim Fortuyn und der Partei für die Freiheit eine Rolle spielt. Wie nun kombiniert wird und was jeweils dominiert, hängt auch von der politischen Kultur, der Geschichte und der Tradition eines Landes ab. Ausgehend von den Niederlanden ist seit Ende der 1990er Jahre eine aus meiner Sicht neue zweite Generation von Rechtspopulisten auf den Plan getreten, die den Individualisierungsschub seit etwa 40 Jahren nicht bekämpft, sondern ihn sich zunutze macht. Sie hat die ursprünglich von der Linken vertretenen Konzepte Differenz, Identität, Anerkennung adaptiert und nutzt sie als Chance zur Rekrutierung vor allem jüngerer Wählerschichten. Mit der Polarisierung zwischen Freiheit und Totalitarismus oder dem Westen und dem Islam zeichnet sich ein neuer Prototyp des Rechtspopulismus ab als Amalgam aus Konservatismus und Liberalismus. Der von ihm vertretene Freiheitsbegriff ist hinreichend mehrdeutig, um den Individualisierungsschub seit den 1970er Jahren aufzufangen, um Freiheit von staatlicher Bevormundung und von political correctness zu fordern und zugleich den Ausschluss ethnischer und religiöser Minderheiten zu legitimieren. Wenn heute der Begriff der Freiheit im Rechtspopulismus der zweiten Generation dominiert, handelt es sich aus meiner Sicht nicht um eine bloße Imagekorrektur eines substanziell unveränderten, extremen Rechten, sondern um eine neue, den sozialen und kulturellen Bedingungen des 21. Jahrhunderts angepasste Rechte. Allgemein, und damit komme ich zu meinem Schlusssatz, das ist meine Predigt. Allgemein gilt aber, dass sich Populismus und Eliten verhalten, wie kommunizierende Röhren zueinander verhalten. Treten die kulturellen Eliten kosmopolitisch, die politischen Eliten europäisch und die ökonomischen Eliten als neoliberale Global Players auf, breitet sich in der Mitte der Gesellschaft etwas aus, was der Soziologe Max Weber den Ressentiment-Moralismus genannt hat. Populistische Bestrebungen sind daher immer auch ein Warnschuss und ein deutliches Zeichen für eine Politik der Abkapselung. Warnschüsse sollten selbstkritisch gehört und Signale, die auf eine wachsende Distanz zwischen Wahlvolk und politischen oder kulturellen Eliten verweisen, müssen ernst genommen werden. Vielen Dank.